zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tins Feuerborn und ich begrüße heute wieder meinen Co-Host Christian. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Und wir haben heute zu Gast Luisa. Hallo Luisa.
Hallo ihr beiden. Ich bin sehr froh, dass ich da sein darf und über diese wichtigen Themen mit euch reden kann. Deswegen danke schon mal für die Einladung.
Wir danken dir, dass du dabei bist, und an dieser Stelle geht eine Triggerwarnung raus, ein Triggerhinweis. Heute sprechen wir über das Thema Essstörung, darum geht es heute vor allem, und deswegen möchte ich darauf sensibilisieren am Anfang. Wenn euch das Thema selbst betrifft, dann hört diese Folge auf jeden Fall achtsam oder vielleicht auch mit einer Person oder überspringt diese Folge, falls es zu viel für euch ist, das Thema. Ja, Luisa, du arbeitest selbst in der Unterhaltungsbranche.
Richtig.
Du bist 27 Jahre jung.
Ja, noch. Im August wird es dann ernst langsam. Aber noch geht's.
Es geht stabil auf die 30
Richtig.
Zu.
Richtig.
Dich betrifft das Thema Essstörung schon sehr, sehr lange.
Richtig.
Du warst 13, als sich das Ganze entwickelt hat bei dir. Wie hat dich das Ganze damals innerlich beschäftigt?
Genau, es hat angefangen, als ich 13 war. Das ist tatsächlich, also so was ich damals mitbekommen habe, auch so ein Alter, wo das relativ oft startet, weil man halt doch dann in die Pubertät kommt, weil einfach viele Emotionen, aber der Körper verändert sich natürlich auch. Genau, so hat es damals bei mir angefangen. Das war irgendwie so ein sehr schleichender Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass von heute auf morgen alles irgendwie in die Brüche gegangen ist. Aber genau, also ich hatte da, also die Ursache weiß ich bis heute nicht zu 100%. Also ich habe ja lange mit meiner Therapeutin darüber geredet. Ich glaube, so eine Essstörung geht immer sehr mit dem Gefühl von Kontrolle einher. Und ich glaube, dass mir das damals irgendwie gefehlt hat. Mhm. Ich hatte irgendwie extrem das Gefühl, es verändert sich alles. Ich habe nichts mehr im Griff. Und das hatte ich halt im Griff. Und so habe ich mir halt meine Kontrolle geholt. Und das ist ja, eine Essstörung geht auch immer einher mit irgendwie anderen Thematiken, wie irgendwelchen Zwangsgedanken oder was auch immer. Genau, und ich habe damals einfach irgendwie das Gefühl gehabt, so kann ich alles kontrollieren, was mir entgleitet, in Anführungszeichen. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so schlimm war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, so Pubertät, schwierig.
Es ist ja auch zu Beginn der Pubertät
Richtig.
Im Endeffekt gewesen.
Auf
ne?
jeden Fall, genau.
Christian, da muss ich an eine frühere Folge denken, da hast du das auch nochmal beschrieben. Das klingt so ein bisschen, da haben sich ja Strukturen eingestellt. Also sie wurde dann ja auch sozusagen, oder hat sich Strukturen auferlegt durch diese Zwänge, die da gekommen sind. Du hast meiner Folge gesagt, Eltern sollten hellhörig werden, wenn pubertäre Jugendliche strukturell werden oder wenn sie dann sehr strukturiert werden. Was passiert da?
Ja, in der Tat, also du hast eigentlich zwei sehr klassische Sachen gesagt. Eine Essstörung hat eigentlich gar nichts mit dem Essen zu tun, sondern das ist eine Störung, dass du irgendwo nicht mehr so richtig die richtige Kontrollbalance hast, dass du Dinge aus der Kontrolle findest und dann praktisch Kontrolle zurückholen willst, mitunter eben durch zwanghaftes Aufräumen, zwanghafte Hygiene oder aber, dass man das Gefühl hat, dadurch, dass ich wenigstens das Essen unter Kontrolle kriege, krieg ich wieder irgendwie Ruhe in mein System herein. Und das Zweite ist, was typisch ist, natürlich das Alter, so mit 13. Also der Peak ist so mit 15, aber du hast ja auch beschrieben, es ist ja nicht sofort schwarz-weiß da, sondern es ist so ein sich einschleichender Prozess, den du wahrgenommen hast.
Richtig, meine Therapeutin hat damals auch zu mir gesagt, das Essen ist eigentlich nur der Kanal sozusagen und die Ursache ist was ganz anderes, genau wie du gerade gesagt hast. Also es geht überhaupt nicht ums Essen an sich, sondern das ist einfach nur die Art und Weise, wie man diesen Kontrollzwang ausleben kann. sozusagen.
Und funktioniert ja auch nicht einfach, ist halt einfach mehr. Oder wenn du ja, nur genau. über das Essen wiederkommst, das funktioniert in der Regel schlecht oder nicht.
Ja, genau.
War dir zu dem Zeitpunkt bewusst, dass sich da was in die falsche Richtung entwickelt oder hat sich es einfach nur richtig angefühlt?
Nee, das war mir echt lange nicht bewusst. Also ich glaube bestimmt 3 Jahre oder so. Also das hat echt lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es echt ein Problem ist, weil es wird ja auch wirklich einfach gesundheitlich irgendwann zum Problem. Und am Anfang habe ich wirklich einfach gedacht, nee, das ist alles okay. Ich habe doch alles im Griff. Ich geh in die Schule, es passt alles. Und mir geht es dadurch besser, bis es dann irgendwann gekippt ist. Aber das hat wirklich gedauert. Also genauso wie du gerade gemeint hast, es entwickelt sich, es spitzt sich zu. Und ja, am Anfang mir war das nie bewusst am Anfang, was da jetzt eigentlich so schlimm dran sein soll.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage, was hat dir das Verhalten damals gegeben?
Sicherheit. Sicherheit und Kontrolle und es war so meins und das war so die einzige Sache, wo ich gewusst habe, okay, ich habe das zu 100% im Griff, ich kann das zu 100% steuern, was natürlich der maximale Trugschluss ist, weil irgendwann konnte ich gar nichts mehr steuern, aber es hat sich zumindest so angefühlt, dass ich kann mein Gewicht kontrollieren, ich kann kontrollieren, was ich esse und niemand anderes kann mir da reinfuschen sozusagen.
Was passiert da bei so einem jungen Menschen?
Wie du sagst, das schöne Gefühl, wenigstens da habe ich die Fäden in der Hand, wenigstens da bin ich der Chef im Ring. Über in mir ist Chaos, ich meine Pubertät ohnehin. Man verändert sich körperlich, du schaust die Eltern auf einmal kritisch an, die Eltern sind nicht mehr so nahe, du wirst nicht verstanden. Es ist Angst da, es ist Unsicherheit da, es ist alles entgleitet und dann gibt es wenigstens eine einzige Sache, mit der du wieder Sicherheit erlangst, weil du das Gegenteil von Unsicherheit ist ja, ich kann was kontrollieren, ich habe die Fäden in der Hand. So sind wir steinzeitlich kodiert und das macht praktisch Busch. Und damit wird es was Gelerntes. Damit kannst du dich beruhigen, damit kannst du fokussieren. Dadurch bist du ein bisschen gedämpft und dieses ganze ja, unsichere Chaos und Angst wird weniger.
Richtig, und es ist ja wirklich auch so, es heißt ja nicht umsonst auch Magersucht. Also es wird einfach irgendwann wirklich zur Sucht, dass man sich einfach in dieses Verhalten so reinarbeitet und irgendwann kommt dann schon der Gedanke, so ganz gut läuft es hier irgendwie nicht, aber du kannst dann nicht aufhören damit, weil dir dann irgendwas fehlt, die Kontrolle fehlt dir, du weißt auch, also mir, ich habe auch immer gedacht, ich bin in der Sache, da bin ich richtig gut drin und das ist halt ein sehr, sehr großer Trugschluss, weil man sich selber extrem schadet. Aber aus diesem Verhalten dann wieder rauszukommen, ist extrem schwer. Das ist halt einfach wie auf Entzug.
Du sprichst ja auch davon, diesen Zwangsgedanken. Neben der Sicherheit, die sie dir vermeintlich gegeben hat, oder die sie dir vermeintlich gegeben haben, diese Zwangsgedanken, wie hat sich das noch angefühlt?
Ich bin generell ein sehr strukturierter Mensch, auch jetzt immer noch. Und ich brauche schon so meine Tagesroutine und ja, also ich weiß nicht, ich glaube schon auch, also so dieses Thema mit Aufmerksamkeit, das ist extrem gefährlich, weil ich habe schon oft aus meinem Bekanntenkreis gehört, das machst du ja nur wegen der Aufmerksamkeit und das war nie so. Aber es war schon so, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt und auch ab einem gewissen Gewicht schon das Gefühl bekommen hat, aha, jetzt sieht man mich mal, jetzt achtet man mal da drauf und jetzt bin ich wieder sichtbar. Und das ist halt extrem gefährlich, weil da möchte man eigentlich, man möchte ja nicht sichtbar werden im Sinne von, mein Umfeld macht sich Sorgen um mich. Aber ja, das war schon auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr unscheinbar und ja, andere Menschen achten auf mich, aber andererseits möchte man das dann auch nicht. Also es ist sehr verworren.
Was steckt da psychologisch dahinter, Christian?
Ja, wir haben ja alle auch ein Urbedürfnis, nämlich Selbstwert. Und wir müssen gesehen werden. Und das heißt, ich mache was, damit ich Selbstwert muss. Ich muss mich, da ist Spannung da, ich muss mich zufriedenstellen. Und paradoxerweise kümmere ich mich dadurch um mich, dadurch, dass ich erstens mal nichts esse, weil ich dadurch Kontrolle kriege, und dadurch kümmere ich mich um meinen Selbstwert, weil ich dadurch gesehen werde, was per se erstmal völlig natürliche, völlige normale Impulse sind. Das Problem eben bei der Essstörung ist, dass das irgendwann mal auch sehr schnell einfach körperlich einfach für das ganze System und fürs Überleben dann so kritisch wird. Also der Preis ist so hoch. Wenn der Preis ja, nicht so hoch wäre, dann könntest du auch sagen, ja, das sind, wir haben auch andere Vehikel. Die Vehikel fürs um sich kümmern sind vielleicht ein bisschen voll schräg, aber ich gefährde mich nicht sozusagen. Der Preis, den du heute dann bezahlst, ist hoch, aber das ist, wenn du unter Druck bist, ist der Preis erstmal völlig egal.
Ja, genau, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Die ersten 3 Jahre war mir überhaupt gar nicht bewusst, was ich da meinem Körper eigentlich antue. Und ich habe wirklich, so wie du gesagt hast, gedacht, das passt doch alles. Mir geht's blöd gesagt besser. Zumindest war ich damals der Meinung, dass es mir besser geht, weil ich habe alles im Griff. Aber der Preis, den man zahlt, ist hoch. Und das fällt dann einem auch erst Monate oder Jahre später auf.
Und du hast ja auch gesagt, du kommst eher über die Struktur, eher über die Leistung. Und ich meine, du leistest da nämlich sehr viel Kontrolle. Und eigentlich bräuchtest du eben auch andere Dinge, die dich ausgleichen, die weniger mit der Leistung zu tun haben. Aber die hattest du zu der Zeit eben nicht zur Verfügung.
Genau, das war so halt der einzige Kanal, blöd gesagt, den ich hatte dafür. Und dann muss man sich halt im Laufe der Therapie überlegen, wie kann ich mir einen anderen Kanal suchen, der vielleicht etwas gesünder ist.
Wie viel Raum hat das ganze Thema vor allem Essen, Körper, Kontrolle zu diesem Zeitpunkt bei dir, wie viel Raum hat es eingenommen?
Den ganzen Tag. Also es war wirklich, es gab nichts anderes, was in meinem Kopf irgendwie präsent war. Also ich habe mich den ganzen Tag mit Essen beschäftigt, obwohl ich selber nichts gegessen habe. Also ich habe auch irgendwann von meiner Mutter das Verbot bekommen, zu backen, zu kochen. Irgendwann hat sie gesagt, du kochst hier für die ganze Familie und isst selber überhaupt nichts davon. Das ist auch irgendwie ein Ding, was ich so damals in der Therapie und auch in der Klinik mitbekommen habe von anderen Mädels. Also ich weiß, dass diese Krankheit auch Jungs haben, aber es ist, also ich bin nur mit Mädels in Kontakt gekommen. Mhm. Das hat, also Essen und Gewicht und Lebensmittel hat wirklich meinen ganzen Tag bestimmt. Ich habe mir Fotos von Essen angeguckt, ich habe mir Kochbücher durchgelesen, ich habe gebacken, gekocht und es gab wenig Raum für anderes. Also ich habe irgendwie, habe ich es geschafft, die Schule durchzuziehen. Und auch gut, aber es gab wenig Raum für anderes. Also Freundschaften waren komplett, da gab es gar nichts mehr, weil Freundschaften und rausgehen und sich mit Freunden treffen ist halt leider, in Anführungszeichen, auch immer verbunden mit, wir gehen vielleicht was essen, wir gehen vielleicht was trinken oder wir gehen nichts essen und dann kann ich meine Essenszeiten nicht einhalten, dann kommt mein ganzer Plan durcheinander. Deswegen so die Teenagerjahre, die waren bei mir halt wirklich einfach nur verbunden mit, ich beschäftige mich mit mir selber und mit alles um dieses Thema.
Welche Rolle spielt da so Kontrolle und Zwang in diesem Kontext, Christian?
Ja, also wir haben es ja jetzt ganz deutlich gerade gehört und ich kann es schier körperlich spüren. Also dadurch, dass du, und es ist auch typisch, dass wenn man essgestört ist, gerne die anderen mit Essen versorgt und du dir ja dann in dem Moment, du exponierst dich ja noch mehr, du kannst dir noch mehr beweisen und dich bestärken, ich schaffe es, dass ich abstinent bin, ich schaffe es, dass ich eben nichts esse. Das heißt, ich bin wirklich perfekt im Kontrollieren. typischerweise, wie du auch sagst, ich habe trotzdem das Abitur, die Schule geschafft. Die meisten sind ja sehr, sehr, vermutlich auch die du kennengelernt hast, sind sehr, sehr leistungsfähig und sehr, sehr erfolgreich. Ansonsten, was die Leistungsseite angeht, das ist irgendwie, also wir sehen, Segen und Fluch ist Leistung zugleich und was auf der Strecke bleibt, was dir nicht zur Verfügung gestanden ist, ist das Rausgehen, das Sozialisieren, zum Teil aus Vermeidung und natürlich auch da hast du kein Training drin gehabt. Da hast du keinen Kanal, keine Übung drin gehabt, weil du alles auf Aufmerksamkeit in dieses tolle, es ist ja sozusagen wie wenn du einen Geist aus der Flasche rausholst, gell? Und der funktioniert heute einfach.
Ja, es war also eine Freundin von mir, mit der ich in der Therapie war, die hat immer gesagt, meine Essstörung ist wie meine Freundin, die immer da ist, auch wenn ich sie manchmal nicht da haben möchte, aber sie ist immer da und ich kann mich blöd gesagt darauf verlassen. Aber wie im echten Leben, manche Freundschaften sind einfach nicht gut für uns und genau so ist es auch mit der Essstörung.
Wann gab es denn bei dir so Momente, wo du dann gemerkt hast, boah, da komme ich jetzt alleine nicht mehr raus aus der Nummer?
Also meine Mama hat es tatsächlich so ein bisschen in die Hand genommen und hat sich das irgendwie so ein Jahr lang angeguckt, bis sie mich dann zu meiner Therapeutin geschleift hat und es war wirklich ein Schleifen und ich weiß, ich kann mich noch ganz genau an diese Situation erinnern. Ich saß in dieser Stunde vor ihr und ich habe eine Stunde nichts gesagt, weil ich war der festen Überzeugung, was soll ich hier? Ich möchte hier nicht sein, ich brauche das nicht. Ich bin ihr so dankbar, dass sie das in die Hand genommen hat, weil ich wäre, glaube ich, selber nicht an den Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, ich komme alleine nicht weiter, weil das wäre ja auch wieder ein Eingestehen von, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin nicht gut genug. Deswegen, ich glaube, ich selber wäre nie an den Punkt gekommen. Und erst durch die Therapie ist mir dann aufgefallen, welche Ausmaße dieses Thema wirklich angenommen hat und dass ich da wirklich nicht mehr alleine rauskomme. Mhm. Und das hat sich ja auch echt lange gezogen, bis ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich wirklich frei von allen Mustern.
Was würdest du als Selbstbetroffene vielleicht auch raten, zum einen an Betroffene, aber vielleicht auch Leute, die das hören, die vielleicht jemanden haben in so einer Situation. Gibt es einen richtigen Weg? Also das ist ja das ist das Schwierige.
Es ist extrem schwierig. Also natürlich der Tipp, klar, geht zur Therapie auf jeden Fall. Das war das größte Geschenk, was man mir machen konnte. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Aber gerade für Angehörige ist so eine Essstörung extrem schwer, weil am liebsten würdest du die Person zwingen, jetzt iss bitte einfach irgendwas, aber das Einzige, was du damit auslöst, ist das Gegenteil. Und das war bei mir immer so. Je mehr man zu mir gesagt hat, iss, desto weniger habe ich es getan. Und ich glaube, als Angehöriger muss man einfach immer wachsam sein und das Thema nicht ansprechen ist natürlich auch keine Option. Aber ohne Druck und mehr so in dem Sinne von, ich verstehe dich. Also Verständnis ist da, glaube ich, ein Riesenthema, auch wenn es für Außenstehende so unverständlich eigentlich ist, dass man nichts mehr isst.
Christian, was würdest du da aus therapeutischer Sicht sagen?
Also mir geht natürlich die Seele auf, weil du sagst, der Druck ist nichts und es geht um Verständnis. Irgendwie hast du ja dann auch Glück gehabt, weil erstaunlicherweise konntest du dann doch so weit gehen, dass du zumindest mal neben der Therapeutin saßt. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, wir wollen dir das, was für dich deine beste Freundin, wollen wir dir wegnehmen. Da laufe ich ja weg, da mache ich ja kompletten Widerstand und mache zu. Und solange natürlich keine extremst riesigen körperlichen Bedrohungen da sind, haben wir ja erstmal eher etwas Zeit, weil es geht ja eben nicht um das Essen, sondern es geht um was ganz anderes und dem anderen, nämlich ich habe neue Werkzeuge, wie ich mit meiner Angst umgehe, mit meinem Chaos umgehe, wie ich das Gefühl habe, ich kriege Sicherheit, wenn ich dann Zeit habe, dann ist es natürlich Gold wert. Und je früher ich anfange, und das wäre wahrscheinlich der Rat, je früher man das schafft, dort anzufangen, desto mehr habe ich Zeit, weil desto weniger bin ich in dem Spannungsfeld, es geht jetzt um Leben, um Tod und jetzt muss irgendwie da Nahrung in diesen Menschen hinein, was ja genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dann setze ich dich erst richtig unter Zwang und dann hast du gar nichts mehr in der Hand. Das ist ja genau kontraproduktiv eigentlich.
Ja, genau. Also das ist echt super schwierig, weil es halt auch einfach eine sehr körperliche Geschichte ist und irgendwann muss man da einfach auch eingreifen und irgendwann muss man in manchen Fällen, in meinem Fall auf jeden Fall, irgendwann muss man mit Druck arbeiten, weil es einfach dann nicht anders geht. Und jetzt so, weiß ich nicht, 12 Jahre später kann ich sagen, ja gut, dass da mit Druck gehandelt wurde, aber damals, ich habe mich so verraten gefühlt und so hintergangen und niemand versteht mich. Und deswegen, es ist super schwierig, da einen guten Tipp zu geben, aber ich glaube, so gut wie möglich, ohne Druck zu arbeiten und immer wieder ja, die Ursache irgendwie zu hinterfragen. Was gibt es meinem Kind oder meiner Freundin oder meinem Partner oder wie auch immer, dass sie sich jetzt so verhält?
Kannst du mir eine Sache vielleicht noch sagen oder hast du einen Zugang? Was in dir hat denn dazu geführt, dass du den Druck angenommen hast oder dich drauf eingelassen hast und nicht noch mehr, was ja typisch wäre, noch mehr in die Verweigerung gegangen bist. Gab es irgendwas, wo du jetzt so sagst, das war das, was bei mir irgendwie ein Kipppunkt war oder?
Also blöd gesagt hat mir irgendwann, also ganz blöd gesagt, mir hat auch einfach irgendwann die Kraft gefehlt, mich zu wehren, also körperlich tatsächlich. Es ging einfach nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr dagegen tun konnte. Das kostet ja auch Kraft. Aber ja, mein kleiner Bruder tatsächlich, ich weiß nicht, der ist 3 Jahre jünger und das war immer schon irgendwie von Anfang an mein bester Freund. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, wie alt war der da? 10 muss er gewesen sein. Und irgendwann hat er gesagt, er versteht es einfach alles nicht und er würde sich ganz arg wünschen, dass das alles wieder gut wird. Und dann kommt halt schon irgendwo hinten in deinem Gehirn so ein Gedanke, wo man sich dann doch mal ganz kurz denkt, ist das alles hier so richtig? Wem tue ich damit weh? Also mir selber offensichtlich, aber auch meinen Menschen um mich rum. Und so ein 10-jähriges Kind versteht es noch weniger, als vielleicht jetzt irgendwie meine Mutter das verstanden hat. Und dann war es halt einfach ewig lang ein Kampf zwischen, ich weiß es eigentlich, aber ich kann nicht. Also ich weiß, dass ich auf mich achten muss und ich weiß, dass ich Hilfe annehmen muss, aber ich kann irgendwie nicht, weil ja, das halt eine Suchterkrankung ist.
Also würdest du auch sagen, es gab jetzt keinen Einwendepunkt, sondern es waren eher viele kleine Schritte, oder?
Ja, genau. Also so diesen Klickmoment, wo man morgens aufsteht und sagt, nee, das ist hier alles irgendwie ganz große Scheiße, ich muss da jetzt was ändern, den gab es bei mir nicht. Also es gab mehrere Punkte, die so zusammengekommen sind und dann 3 Schritte vor und 8 zurück und hin und her. Und das war dann alles irgendwie ein sehr langer Prozess. Aber genau wie du sagst, also so diesen einen Moment gab es bei mir nicht. Es waren immer wieder kleine Sachen, die mich auf den richtigen Weg in Anführungszeichen wieder gebracht haben.
Und was hat dir am Ende die Kraft gegeben, diesen Weg zu bestreiten, weil wenn du sagst, 3 Schritte vor, 8 zurück, das ist müßig, das ist kraftzehrend.
Also was mir sehr geholfen hat, war natürlich meine Therapeutin, aber auch die ganzen Mädels, die ich damals kennengelernt habe. Also es ist schon schön, schön ist ein hartes, schwieriges Wort dafür, aber es ist schon schön, sich mit Gleichaltrigen oder einfach mit Mädels auszutauschen oder Jungs auch, die das gleiche Problem haben, weil das sind die einzigen Menschen, die diese Muster verstehen. Du kannst einer außenstehenden Person, die diese Erkrankung nicht hat, du kannst versuchen, ihr diese Muster zu erklären und je nachdem, wie empathisch diese Person ist, wird sie das zum Teil bestimmt auch verstehen. Aber so diese Muster zu verstehen, kann nur jemand, der das gleiche Problem hat.
Und das hat mir sehr geholfen. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich in einer Therapiegruppe war, wo die Mädels alle das gleiche Ziel hatten, weil ich habe so aus Kliniken leider auch das Gegenteil gehört, dass wenn man halt gewisse Muster entwickelt, kann man sich da gegenseitig auch ein bisschen anstacheln. Und das ist halt auch sehr gefährlich, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen reinpusht und alles wieder ein bisschen schlimmer macht. Aber ich hatte das große Glück, dass die alle in unterschiedlichen Stadien auch schon waren. Und sowas hat mir extrem viel Kraft gegeben, da immer den Austausch mit Menschen, die mich einfach zu 100% verstehen können, obwohl ich sie nicht mal gut kannte.
Wie ist da das therapeutische Verständnis, Christian? Vor allen Dingen die Balance zu finden. Man bringt Gleichgesinnte, möchte es jetzt mal salopp formulieren, zueinander, miteinander zusammen in dieser Situation, dass das eben, wie sie schon beschreibt, nicht kippt in die falsche Richtung.
Natürlich, was du spürst, ist, es ist für mich eine Entlastung in der Gruppe, wo ich verstanden werde, weil die anderen ähnlich ticken, ähnlich fühlen, ähnlich leiden. Und das ist so ein Kern der Gruppe, das Positive daran. Wir sprechen ja auch von der Universalität des Leidens, was entlastend ist. Ein wunderschöner Begriff für mich. Auch deswegen funktioniert Gruppe gut. Ich dachte auch früher, wo ich selber Medizin studiert habe, hey wow, Gruppe Selbsthilfe in der Anorexie ist super. Aber gerade bei deinem Krankheitsbild muss diese Gruppe sehr, sehr professionell begleitet werden, sehr gut zusammengesetzt sein. Warum? Weil alle, die eine Essstörung haben, haben so hohe Kompetenzen, sich selber, sagen wir mal, über den Leistungswillen, über den Druck, auch vielleicht über Manipulieren, wie auch immer, in so einen Spin zu bringen, dass du auch wieder vielleicht, wenn du schon ein bisschen entwickelt bist, wieder auf den gleichen Pfad kommst. Also insofern wäre meine Hypothese, dass eine Gruppe in Sachen Essgestörten, da hast du auch Glück gehabt, das gehört auch ja, Glück dazu,
genau.
Aber eben auch sehr professionell begleitet werden muss, damit das gute Effekte hat. Bei dir ist es aufgegangen, dann ist es natürlich ein Riesensegen, ja. Ein Riesengold, ein Riesenschatz.
Ja, aber das stimmt schon, was du sagst. Es ist halt auch einfach, ich habe jedes Mädchen mit einer Essstörung, vor allem mit einer Anorexie, als sehr leistungsorientiert und auch sich sehr vergleichend kennengelernt. Und wenn du dann halt merkst, diese Person ist besser im Dünnsein als ich, das triggert alles. Und das möchtest du dann auch. Und ich musste wirklich auch lange immer noch, also es ist jetzt wirklich okay, aber ich muss wirklich immer noch aufpassen, was ich konsumiere an Podcast, Fernseh, TV, Serien, weil ich glaube, wenn du deine Muster nicht kennst und nicht lange genug irgendwie an deinen Mustern gearbeitet hast, passiert es auch sehr schnell unterbewusst, dass man sich wieder vergleicht und dass man denkt, die kann das aber besser als ich.
Es ist halt einfach auch so, die Erkrankung geht früh los, da ist das Gehirn, das Bewusstsein, das Unbewusste noch sehr plastisch. Insofern hat es ganz, ganz früh ganz, ganz tiefe Spuren, die, so bitter wie es ist, wir dann eben auch unser Leben lang mit uns herumtragen. Und du hast die Chance und sagst jetzt, du kannst wachsam sein zumindest. Gell? Du weißt, dass es ein Schaden ist, mit dem wo du sehr aufpassen musst und vielleicht auch ein paar Umwege machen musst oder vermeiden musst. Oder deshalb vielleicht auch ganz gut, dass der Lars uns die Triggerwarnung gegeben hat.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist gerade bei so einem Thema, das kann so schnell was lostriggern. Wir kommen gleich auch nochmal zu diesen gesellschaftlichen Punkten, was auch die Einflüsse von außen sind. Erzähl nur nochmal ganz kurz, weil wir das jetzt noch gar nicht so thematisiert haben. Wie sah deine Therapie aus? Weil du hast auch von der Klinik gesprochen. Ich weiß so viel von dir. Du warst 10 Jahre in Therapie. Aber also in welcher Form, in welcher Art und Weise lief das ab?
Genau, also ich war 10 Jahre lang bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin. Und in der Klinik war ich nur 2 Wochen, weil das halt so eine Akutgeschichte war. Da war halt wirklich schwierig. Und das ist dann so, man nennt das zum Aufpäppeln. Also da geht man dann 2 Wochen hin. da geht es aber wirklich nur um den körperlichen Zustand. Das war keine Geschichte von, woran liegt das. Es hat auch niemanden interessiert. Ich verstehe das schon, das Gesundheitssystem ist maximal überlastet, aber mir persönlich hat es extrem geschadet, muss ich sagen, diese 2 Wochen. Und dann war ich jede Woche, hatte ich Einzeltherapie und wir hatten auch immer noch Gruppentherapie. Und ich muss sagen, dass ich auch wirklich extrem Glück hatte mit meiner Therapeutin, dass ich da auch noch so lange war, bis 23 war ich da noch, dann ging es halt leider nicht mehr. Ja, und diese Struktur und dieses, ich weiß, meine Woche war jetzt vielleicht richtig schlecht, aber spätestens am Montag um 15 Uhr bin ich dort und ich weiß, ich bin dort und mir geht es danach besser. Das hat mir extrem geholfen.
Also ich übersetze es ein bisschen so, weil du hattest ja eine beste Freundin, auf die du dich verlassen kannst, aber über die Therapie wirkt es so, ich kann ja noch eine andere Freundin aufbauen, nämlich meinen Termin, und da kann ich mich drauf verlassen, dass dadurch ich auch ein bisschen in eine andere Art von, ja, weniger Druck, weniger Angst, weniger Spannung komme. Also es wirkt übersetzt abstrakt so, dass du dir eine neue Freundin aufbauen konntest und gefühlt hast, gemerkt hast über die Zeit, auf die kann ich mich auch verlassen.
Klar,
ich habe eine Alternative. Es gibt noch eine Alternative.
Auf jeden Fall.
Und dann wirst du zur Spielerin.
Genau, und es bringt halt auch wieder Struktur. Und ich glaube, bei Menschen, die eine Essstörung haben, dieses Thema Struktur und Ordnung und ich muss hier alles sortieren, ich glaube, dieses Thema wird immer da bleiben. Das ist nur die Frage, wie kanalisiere ich das? Und vielleicht weg vom Essen und dann hin zu gesünderen Kanälen. Aber ich glaube, so dieses Thema Struktur bleibt immer. Und das war auch bei der Therapie so, dass ich wusste, okay, ich habe hier um 14 Uhr muss ich da sein und dann nochmal am Freitag um 14 Uhr. Und das ist ja auch wieder Struktur und Ordnung.
Wahrscheinlich kam auch keiner in der Gruppe zu spät.
Auf gar keinen Fall.
Die ging immer pünktlich los. Deswegen hat das Thema Gruppe, finde ich, nochmal spannend, weil so für viele klingt Gruppentherapie immer völlig schlimm und alle halten davon nicht. Wie ist deine Erfahrung mit der Gruppentherapie gewesen?
Ich fand es auch richtig scheiße am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es richtig, ja, am Anfang, ich bin jetzt auch nicht so die, jetzt ist es besser, aber mein Gott, mit 13, 14, 15, da war ich jetzt nicht so die extrovertierteste Person. Und es fällt einem dann auch ein bisschen schwer, dann sich so sehr zu öffnen. Und auch da war es ein Prozess. Ich musste mich da echt lange dran gewöhnen. Ich verstehe auch, wenn es Menschen gibt, die sagen, das ist jetzt nichts für mich, weil man muss sich schon sehr nackt machen. Das ist ja auch das Ziel von so einer Gruppentherapie. Man muss schon im besten Fall, dass es was bringt, redest du ja wirklich über Sachen, die dich beschäftigen. Und ich habe zum Glück die Erfahrung gemacht, dass mir das dann, sobald ich es wirklich hingekriegt habe, mich zu öffnen, dass es mir wirklich sehr geholfen hat. Meine Therapeutin hat es auch echt immer, wie du auch schon gesagt hast, gut moderiert und gut im Griff gehabt. Und sobald sie gemerkt hat, okay, da ist jetzt jemand, der vielleicht eine falsche Dynamik reinbringt, weil er vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass er das Thema überhaupt angehen möchte, dann hat sie die Person auch rausgenommen aus der Gruppe. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil ich war am Anfang auch so, dass ich an dem Thema wirklich noch nicht arbeiten wollte. Und dann bringt auch eine Gruppentherapie wenig. Dann bringst du da in Anführungszeichen blöde Stimmung rein oder negative Tipps oder was weiß ich. Das ist ja alles sehr vergleichend. Aber mir hat es wirklich sehr geholfen, weil ich einfach so viele Menschen um mich herum hatte, die dann einfach gesagt haben, ja, ich verstehe das und das hat mir schon gereicht. Das war dann manchmal schon genug. Ich brauchte dann gar nicht so jemanden, der mir sagt, ja, mach jetzt mal das und das und das, sondern einfach erstmal zu hören, ja, ich habe tatsächlich genau das Gleiche. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, okay, so verrückt bin ich irgendwie vielleicht gar nicht, weil jemand hat genau das Gleiche im Kopf wie ich gerade. Und das war schon mal extrem viel. Das hat mir extrem viel geholfen.
Mhm. Wie gehst du denn heute im Alltag eigentlich allgemein dann so mit dem Thema um, um eben stabil auch zu bleiben?
Also ich würde sagen, ich bin schon generell jetzt wirklich an einem sehr stabilen Punkt. Also ich kann auch über solche Themen reden, ich kann auch über meine Vergangenheit reden. Ich versuche manche, also wenn ich jetzt merke, das ist ein Thema, wo jetzt irgendwie extrem, wo große Extreme drin sind, auch so extremes Sportverhalten oder ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da im Thema seid, du vielleicht. Ich habe mir gestern Abend noch die Shirin David Doku angeguckt.
Mhm.
Sowas muss ich meiden.
Das verstehe ich. Also ich habe sie noch nicht geguckt.
Ja.
Auch bewusst noch nicht geguckt.
Ja.
Aber ich weiß, dass da auch ganz viel Zwang, Kontrolle drin ist.
Ja, sowas merke ich. Also ich kann mir das anschauen und ich würde sagen, ich habe durch meine Therapie auch so ein, meine Therapeutin hat immer gesagt, so ein Koffer mit Werkzeugen sozusagen mit an die Hand bekommen und ich weiß, ich kann mit, also ich merke das, wenn es mir nicht gut geht und ich weiß, wie ich damit umgehen kann, weil das mich jetzt eben schon so lange begleitet und ich kann mir sowas auch anschauen, aber ich merke vielleicht jetzt nicht zu oft, weil sobald ich sehe, okay, es geht viel um Zwang, viel, es muss gar nicht mehr ums Essen gehen, sondern auch um Perfektionismus, Zwang, Kontrolle, wie hole ich das Allerbeste aus mir raus und wie optimiere ich mich so gut wie möglich, da muss ich schon aufpassen. Gar nicht mal, weil ich weiß, es driftet jetzt komplett, also das glaube ich auch nicht, dass es nochmal komplett abdriftet, aber es tut mir einfach nicht gut und ich merke dann, dass ich diese Muster wieder adaptiere und auch denke, aha, aber die ist vielleicht besser da drin und das könntest du auch irgendwie, du könntest auch mehr aus dir rausholen. Also einfach, ich versuche so gut wie möglich, es geht, sanft mit mir selber umzugehen, aber schwierig.
Wie nimmst du das allgemein aktuell in der Gesellschaft wieder so wahr, das Thema?
Also ich habe schon das Gefühl, dass das gerade leider wieder komplett umschwenkt. Also ich hatte so vor ein paar Jahren das Gefühl, wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Es wird diverser, man redet mehr über Body Positivity. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, es schwingt sehr schnell, sehr gefährlich wieder um. Auch wenn es um die Körperlichkeit geht, aber generell vor allem, wenn es ums Thema Selbstoptimierung geht. Und es geht ja Hand in Hand. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir wieder in einer Zeit leben, wo man wirklich so versucht, wie kannst du schöner, besser, klüger, empathischer, schlauer, was weiß ich sein? Wie kann ich das Allerbeste den ganzen Tag aus mir rausholen? Und klar, auch körperlich. Ich habe schon auch das Gefühl, der Schlankheitswahn kommt zurück, auch durch das Thema Ozempic und was weiß ich. Ich habe schon das Gefühl, dass da wieder falsche Wege eingeschlagen werden.
Wie spielt das Social Media für dich rein?
Schon doll. Also auf jeden Fall. Ich finde schon, du hast halt den ganzen Tag so viel Optionen, dich zu vergleichen. Und Social Media ist auch wirklich einfach fake und das bringt aber nichts. Das hat mir damals auch nichts gebracht. Ich wusste, dass da Leute ihre Bilder bearbeiten oder ihre Reels bearbeiten und dass da nicht alles, das ist alles vielleicht mehr Schein als Sein, aber das ist dir in dem Moment egal. Du siehst es trotzdem und du denkst dir dann, ja, also würde ich aber gern aussehen. Und ich glaube schon, dass Social Media da einen extrem großen Einfluss drauf hat, weil man einfach, du hast so unfassbar viele Möglichkeiten, dich zu vergleichen, den ganzen Tag, das hört ja nicht auf.
Ja.
Du kannst dich den ganzen Tag damit beschäftigen, wer besser ist als du. Und ich glaube schon, dass das echt gefährlich sein kann.
Christian, sehen wir aktuell wieder mehr Druck in Bezug auf Körperbilder, allgemein Druck auf junge Menschen? Was macht das alles mit jungen Menschen?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass die jungen Menschen da deutlich mehr zu leiden haben, wie zum Beispiel meine Generation, weil dieses Vergleichsthema eben mittlerweile so unendlich leicht und zu jedem Moment verfügbar ist. Und wie du eben sagst, auch dieses Thema Selbstoptimierung ja genau deine Achillesferse weil sie so omnipräsent präsent ist, also wo du es vorhin gesagt hast, hat es mir wirklich alle Haare aufgestellt, dass er genau antitherapeutisch ist. Und da habe ich mich so gefreut, dass du auf jeden Fall erstmal weißt, hoppala, es ist meine Achillesferse. Ich muss aufpassen. Und mir ist dann nochmal Harry Potter eingefallen, nämlich der kann ja auch so eine Hülle drüber zaubern und sich schützen und sagen, ich muss Abstand halten. Und ich weiß genau, ich muss nicht jeden Tag testen, schaffe ich es nicht. Ich habe auch nur die Chance, dass ich diese Exposition in irgendeiner Art und Weise runterdrücke und ich passe auf mich auf. Und wenn du es natürlich auch ritualisierst, dir Zeiten einführst und sagst, nee, ich mache es nicht, dann ist es natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Schutzfaktor, weil unter uns, so wie wir angelegt sind, es ist eigentlich gar nicht aushaltbar. Ich wollte noch ein zweites sagen, nämlich was sehr, sehr schön ist, dass du jetzt weißt, auch zum Beispiel über die Gruppe, so wie ich reagiert habe, so wie ich mich entwickelt habe damals als Jugendliche, da war nichts Falsches. Ich bin nicht verrückt oder schräg oder was, sondern eigentlich per se sind es völlig normale Reaktionen und Verhaltensweisen, die ich mir entwickelt habe, blöderweise überperfekt und blöderweise zu der Zeit habe ich ein paar andere, die zum Beispiel meine zweite Freundin, die hatte ich nicht zur Verfügung, aber deswegen bin ich nicht irgendwie falsch oder nicht irgendwie schräg. Das heißt, der übersetzt, ich kann mich ganz gut annehmen damit.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil Menschen mit einer Essstörung und vor allem mit einer Anorexie, das ist ja das größte Talent, extrem hart zu sich selbst zu sein und alles zu verurteilen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt bei der Heilung ist, dass man auch einfach mal wirklich versucht, sanft zu sich zu sein, so wie ich vorhin gesagt habe, und dass man wirklich auch erkennt, ja, nee, davon lasse ich jetzt einfach wirklich die Finger, auch wenn es mich interessiert, aber ich weiß, es tut mir nicht gut, deswegen lasse ich es vielleicht lieber einfach.
Wie ist bei dir aktuell der Stand? Du hast gesagt, deine Therapie hat dann mit 23 aufgehört.
Ja, genau. Also ich muss sagen, für mich, ich bin wirklich sehr stabil. Also so das Essen an sich ist wirklich kein Thema mehr. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das eh nur ein Kanal ist. Also ich merke schon, dass ich meine Themen habe. Und genauso wie ich vorhin angesprochen habe, ich glaube, so dieses Thema Struktur und auch Vergleichen wird mich schon immer begleiten. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und das nicht auf ungesunde Art und Weise auszuleben, sondern einfach öfter dann drüber zu sprechen. Ich spreche auch mit meiner besten Freundin extrem viel. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man ein gutes Umfeld hat, wo man sich einfach fallen lassen kann, blöd. Und das ist ja eines der schwersten Dinge, wirklich dann zu sagen, okay, ich kann mich verletzlich zeigen und ich kann das Thema auflösen, indem ich darüber rede und nicht, indem ich irgendwelche ungesunden Muster wieder adaptiere.
Wird Therapie nochmal ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil ich merke einfach, also gar nicht mal, weil es mir schlecht geht, sondern weil ich einfach merke, ich bin gerade wieder in einem Alter, ich habe so das Gefühl, es ist gerade wieder so, wie mit 13, nur dass ich jetzt halt 27 bin. Ich bin jetzt gerade in einem Alter, wo sich schon nochmal sehr viel verändert für mich. Mhm. Auch so Denkmuster und wo möchte ich hin? Und auch das löst natürlich extremen Druck aus. Und ich glaube einfach, dass mir das gut tut, mich mit jemandem auszutauschen. Und ich glaube generell, dass das einfach für jeden Mensch sehr wichtig ist. Weil jeder hat seine Themen und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja, also doch, auf jeden Fall. Ist halt leider Gottes nicht so einfach, einen Therapieplatz zu finden. Man muss ja dann auch sich bestenfalls gut mit dem Therapeut oder der Therapeutin verstehen. Mhm. Aber doch, auf jeden Fall.
Das sind schöne Abschlussworte, weil wir sind schon wieder durch mit der Folge. Mhm. Aber von dir jetzt noch zum Abschluss, was würdest du jemandem jetzt nochmal sagen, der vielleicht ganz am Anfang seiner Reise steht?
Boah, das ist echt schwer, aber ich würde sagen, überleg dir, dass das Essen nicht das Thema ist, sondern überleg dir, wem du gerade was beweisen willst, nämlich dir selber. Und guck auf dein Umfeld und dass du Menschen hast, mit denen du dich unterhalten kannst und die dir das Gefühl geben, dass du gut genug bist, weil das ist ja eigentlich das, was du hören möchtest oder das Gefühl, was du erzielen willst durch das Nicht-Essen oder sich mit Essen beschäftigen, dass man gut genug ist. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man von außen vermittelt bekommt, okay, du bist gut genug, auch wenn es dir gerade wirklich nicht gut geht. Ja, das finde ich sehr wichtig. Und vielleicht auch einfach, es ist der doofste Tipp der Welt, aber nicht zu hart zu sich selbst zu sein. Und auch wenn es dann, ja, dann ist es gerade scheiße und es läuft irgendwie nicht gut. Und man erkennt, dass man in irgendwelche Muster zurückfällt, aber man darf nicht zu hart zu sich sein. Und man muss gucken, dass man auch akzeptiert, dass es einem nicht gut geht und dass man sich eben mit den Leuten um sich herum irgendwie auseinandersetzt und nicht zurückziehen. Das ist leichter gesagt als getan, aber Rückzug ist echt gefährlich.
Christian, noch was Abschließendes?
Ja, vielleicht einen Satz, nämlich dir hat gut getan, mit anderen zu sprechen und dich zu zeigen, wenn du verletzlich bist. Und genau das ist ja auch das Ziel unseres Podcastes. Und dann zu spüren, schau mal her, ich bin nicht perfekt, ich bin verletzlich und trotzdem wäre ich angenommen. Das ist ja genau das Gefühl, was wir alle brauchen als Menschen.
Genau.
Und schön, dass du es nochmal so ausgesprochen hast.
Ja, und ich kann nur nochmal zusammenfassend sagen, Essstörungen sind viel mehr als nur Verhalten. Es ist viel mehr als Diagnosen. Und da steckt noch so viel mehr hinter diesem einfachen Wort Essstörung, wie man es jetzt vermeintlich nennen würde, sondern das hat ganz andere Strukturen im Hintergrund. Und Heilung ist in diesem Fall einfach der Prozess und es gibt da nicht den Zielpunkt, sondern man geht durch diesen Prozess durch. Und wie auch bei allen anderen Themen kann man einfach immer nur wieder sagen, Hilfe annehmen ist das Beste, was man machen kann. Und es ist eigentlich die größte Stärke, die man sich selber geben kann.
Genau.
Und in diesem Sinne, vielen Dank für deine Offenheit.
Ich danke euch für das schöne Gespräch.
Und vielen Dank, Christian, für deine Zeit.
Ja, danke an euch.
Und an dieser Stelle sage ich einfach bis zum nächsten Mal.
Servus.
Tschüss. Tschüss.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.